Die, die öfters kommen, die wissen, dass wir normalerweise oft versuchen, hier irgendwie an biblischen Orten entlang zu hangeln. Das bietet sich in diesem Land an, weil die Orte liegen vor der Nase und sie führen uns immer direkt in biblische Texte rein. Das ist mal ganz schön. Heute geht es mal nicht um einen Ort, sondern um ein Fest, einen Feiertag, den wir heute haben. Viele wissen das gar nicht oder man kriegt das nicht so mit, weil das bei uns in Deutschland zumindest ja kein staatlicher Feiertag ist. Gründonnerstag arbeiten die meisten noch, man geht auch noch zur Schule und so. Und hier im Land ist es sowieso ganz komisch, weil entweder ist man auf Urlaub, dann ist man irgendwo unterwegs und vergisst es vielleicht, dass gerade Osterwoche ist. Oder man ist auf einer Schule und hat Unterricht und so. Aber es ist heute Gründonnerstag. Und deswegen dachte ich, es ist ganz schön, man kann sich mal diesem Feiertag zuwenden und danach fragen, worum es eigentlich geht. Ich habe nicht nachgeguckt, warum er Gründonnerstag heißt. Ich weiß, dass es da einen geheimen Zusammenhang gibt, der, soweit ich weiß, nichts mit der Farbe Grün zu tun hat. Ich glaube, Grinen und von Weinen. Genau, das könnte es, glaube ich, sein. Von dem alten deutschen Grinen. Greinen. Weil man da nämlich trauert und weint, weil in diesem Abend ist es passiert, dass Jesus mit seinen Freunden das letzte Abendmahl gehalten hat, anschließend in den Garten Gethsemane am Ölberg ging und dort verhaftet wurde. Und morgen ist ja dann der Tag, wo wir an die Kreuzigung uns erinnern. Und deswegen ist heute ein guter Tag, um über das letzte Abendmahl zu reden. Und was noch besser ist, kann ich das jetzt schon sagen? Ja, genau. Dass in diesem Jahr die Osterwoche bzw. auch der Gründonnerstag zusammenfällt mit Pessach. Das also Erev Pessach war Montagabend, also der Beginn des Passafestes, und jetzt sind 7 Tage Feier und dann ist nochmal am
Montag,
das ist der letzte, nochmal der Schlusstag. Die Busse nicht und die Geschäfte sind zu. Und das ist insofern ganz schön, weil das eigentlich ja uns zurücknimmt in die biblische Zeit, wo es natürlich noch keine Karwoche gab, sondern die Pessachwoche. Allerdings natürlich die erst begann an diesem, und da sind wir gleich schon im Thema, entweder heute Abend oder morgen Abend, da streiten sich die Gelehrten. Aber jedenfalls hat Gründonnerstag und das letzte Abendmahl viel mit Pessach zu tun. Und deswegen dazu gleich mehr. Vorher will ich euch ganz kurz mit an die Orte nehmen, mit denen wir es hier zu tun haben. Manche kennen das schon, deswegen mache ich das schnell. Die also schon mal hier waren, weil es sind Orte in Jerusalem und da hat man oft mal die Chance, sich die schon mal angesehen zu haben. Aber manche sind ja auch vielleicht ganz neu da und freuen sich mal, einen kleinen Tipp zu kriegen. Deswegen einen kurzen Einblick. Könnt ihr da sehen? Da drüben? Ja, ihr könnt ja so ein bisschen reinrücken. So, sonst könnt ihr, das geht jetzt 5 Minuten, deswegen gleich wieder. Also, wir sehen hier den Zionsberg mit oben dieser Domitium drauf. Und das ist einer der Orte, die wir favoritisieren für den Ort, wo das letzte Abendmahl stattfand. Nochmal von der anderen Seite gesehen, vom Ölberg aus, da sieht man hier die Domitium auf dem Berg. Und hier die Stadtmauer, und hier geht so eine Straße runter. Und hier unten ist die alte City of David. Noch ein bisschen weiter hier unten würde es runtergehen. Die alte Davidsstadt Jerusalem mit der Gihonquelle. Und wenn man oben auf dem Ölberg sieht, dann, ich habe jetzt noch ein Foto gesucht, manchmal ist das ja so. Man hat die Sachen schon 1000 Mal gesehen, aber dieses eine Foto, was man jetzt bräuchte, findet man da nicht. Ja. Wenn man oben auf dem Ölberg ist, dann sieht man das sehr schön, dass es da ins Tal runtergeht. Und unten ganz im Tal ist die Wasserquelle, die Gihonquelle. Und dann geht es drüben wieder hoch und oben auf dem Berg ist dann die Domitio. Und das erinnert dann schon an die Geschichte, dass nämlich Jesus, der ja immer in Bethanien wohnte, also hinter dem Ölberg, wenn er nach Jerusalem kam, an diesem Abend seine Jünger losschickte und sagt, geht nach Jerusalem und folgt einem Mann mit einem Krug. Also eine tolle Ortsangabe, ja, um ein Haus zu finden. Folgt dem Mann mit dem Krug. Ja. Aber die Jünger waren schlau, die haben gesagt, wo findet man überhaupt Leute mit Krügen? Natürlich da, wo es Wasser gibt. Jerusalem hat nur eine Wasserquelle, also geht man an die Wasserquelle. So, jetzt findet man natürlich an der Wasserquelle meistens ganz viele Frauen mit Krügen, weil es ist eigentlich sehr ungewöhnlich, dass Männer mit Krügen unterwegs sind, um Wasser zu holen. Es sei denn, vielleicht, es ist eine Art ähnliche Jüngergemeinschaft wie die von Jesus, wo eben viele Männer gemeinsam unterwegs waren. Und manche Gelehrte gehen davon aus, dass es in Jerusalem solche Männergemeinschaften auch gab, unter anderem bei den sogenannten Essenern, die wir von Qumran kennen. Und es gab wohl in Jerusalem auch ein sogenanntes Viertel der Essener, wo die wohnten und wo es einige davon gab. Und die hatten eben so ähnliche Kommunen, solche Kommunitäten, wo Männer zusammen wohnten in Gemeinschaften. Und da war es natürlich klar, dass da auch Männer Wasser holen mussten. Und insofern war das vielleicht der Trick, so dahin zu finden und sich dann in einem dieser in dieser Gemeinschaft, die hatten dann natürlich auch Gästezimmer und Gästeräume, weil es war ja so, dass man ein Pessach innerhalb der Stadtmauer von Jerusalem feiern musste. Und das ging also nicht in Bethanien, wo Jesus sonst immer war und auch aß und wohnte und so, sondern für das Fest brauchten sie einen Raum in Jerusalem. Und vielleicht haben sie ja in so einem Gästehaus von den Essenern einen Raum gefunden. So genau weiß man das nicht, es gibt manche, die das vermuten. Und dieses Essenerviertel war nämlich hier oben auf dem Berg. Und da führt die hier eine Treppe rauf, die zum Teil auch wieder ausgegraben worden ist. In diesem Viertel oben finden wir dieses, neben der Domitio-Kirche, das ist hier die, auf dem Gelände der Domitio finden wir dieses alte Haus. Das ist insofern interessant, weil es im untersten Eck hier unten noch Fundamente oder Steine hat aus dem ersten Jahrhundert. Das ist das Haus, wenn man da reingeht, findet man im untersten Stock das sogenannte Davidsgrab. Das ist ein alter Raum mit eben auch sehr alten Steinen, wo heute eben das sogenannte Davidsgrab verehrt wird. Das ist eine jüdische Synagoge. Sieht jetzt nicht mehr so aus, da gibt es jetzt diese Trennwand und so, aber das ist noch ein Bild aus Zeiten, wo man es noch sehen konnte. Das ist insofern interessant, weil an dieser Stelle, die taucht in der Apostelgeschichte auf, da waren die Jünger dort versammelt in demselben Raum und dann war das Pfingstereignis und dann ging Petrus auf die Straße und sagte, liebe Leute, was wir hier sehen, das ist der Heilige Geist, der ist ausgegossen und wir verkünden euch jetzt, dass Jesus auferstanden ist, weil schon David hat das in seinen Psalmen gesagt und Davids Grab ist ja bis heute bei uns, sagte Petrus in der Predigt. Ja. Das ist ein Hinweis, dass vielleicht dieser Raum schon damals in der Nähe oder zusammengebracht wurde mit dem Grab von David. Aber auch das weiß man nicht so genau. Jedenfalls ist da in der untersten Etage dieses Davidsgrab nochmal hier mit Fischauge. Der Raum, der ist eigentlich viel kleiner, aber da kann man ihn sehen. Und dieser Raum ist interessanterweise eben, die Mauern gehen bis ins erste Jahrhundert zurück und der hat an einer Seite so eine Nische, der manche annehmen lässt, dass das mal ein Gebetsraum oder vielleicht eine Synagoge war. Aber anders als andere Synagogen aus dieser Zeit ist diese Synagoge nicht Richtung Tempel ausgerichtet, sondern ein bisschen weiter westlich. Und wenn man der Linie folgt, wohin die Synagoge ausgerichtet ist, kommt man direkt zum Hügel Golgatha. Das hat wiederum einige dazu gebracht, zu vermuten, vielleicht war das ja eine Synagoge der ersten Judenchristen, die sich dort getroffen haben. Also manches kommt da so zusammen, wo man sagt, vielleicht vieles deutet darauf hin, dass wir hier am richtigen Ort sind. Eine Etage höher, über diesem Davidsgrab, gibt es eine ehemalige Moschee. Das ist ein Raum, der von Kreuzfahrern, also von Christen gebaut wurde, später dann von Moslems umgewandelt wurde in eine Moschee. Man sieht das hier noch, ist diese Nische, die nach Mekka zeigt. Und da hinten ist dieser so ein Baldachin, wo der Prediger drunter sitzt. Also das ist nicht mehr ganz so heute, aber früher war das so. Das ist der sogenannte Abendmahlsaal. Der also auch heute als solcher gezeigt wird, der ist aber eine Etage höher als der ursprüngliche Raum. Also diese Mauer ist nicht aus dem 1. Jahrhundert, sondern aus dem 11. Jahrhundert ungefähr, 11. und 12. Jahrhundert. Aber weil es immer heißt, in der Bibel, der Abendmahlsaal war in einem Obergemach, hat man das halt ins erste Stockwerk gebaut und dort sich an das Abendmahl erinnert. Also hat man unten eine Synagoge, in der Mitte hat man eine Moschee, die aber heutzutage nicht mehr als Moschee genutzt wird. Achso, hier sind noch ein paar Bilder vom Abendmahlsaal. Ist auch mit Fischauge, der ist auch nicht so groß, wie er hier aussieht. Und das ist jetzt zum Beispiel, da finden immer im Januar die zur Gebetswoche, zur Einheit der Christen, trifft man sich dort, weil man immer dachte, in diesem Saal waren wir am Anfang mal alle zusammen, bevor die Kirchen sich alle zerteilt haben, gab es mal einen gemeinsamen Gebetsraum und das war vielleicht hier. Das ist natürlich symbolisch, weil der Raum, den gab es natürlich damals so noch nicht. Und deswegen gibt es da immer diese Gebetswoche zur Einheit der Christen. Und wenn man dann von diesem Saal aus nur eine kleine Treppe raufgeht, dann kommt man, das ist leider das einzige Bild, was ich habe, in ein kleines Räumchen, kahles Räumchen, das ist die sogenannte Heiliggeistkapelle. Weil in diesem Haus nicht nur das letzte Abendmahl stattfand, sondern eben auch die Gebetsversammlung am Pfingstfest. Und das ist quasi noch eine Etage höher. Und so hat man also hier quasi ein dreistöckiges Gebäude. Unten hat man die Synagoge mit dem Davidsgrab. Darüber hat man den Abendmahlsaal, der eben ehemalige Moschee ist und oben drüber hat man noch die Heiliggeistkapelle. also ein interreligiöses Sandwich sozusagen. Und das ist eigentlich ein ganz interessanter Ort. Ist aber nicht der einzige, alles nochmal von oben das Ganze gesehen, vom Turm der Domitio aus. Aber es gibt natürlich noch einen anderen Ort, wie das manchmal so ist in Jerusalem. Die orthodoxen Kirchen haben einen anderen Abendmahlsaal, nämlich im syrischen St. Markus Kloster, das ist so Richtung jüdisches Viertel und dann ein bisschen rechts. Da kann man auch hingehen, das ist der Eingang. Die Leute sind ganz gastfreundlich, man kann da reingehen, die haben eine schöne Kirche, das ist innen drin. Und das ist Schwester Justina, wenn ihr die dort trefft, dann führt sie euch gerne durch die ganze Kirche, zeigt euch alles und erklärt euch die ganze Geschichte und singt euch auch das Vaterunser auf Aramäisch vor. Das ist die ursprüngliche Sprache, die die ersten Christen sprachen. Hier ist noch eine aramäische Inschrift aus dem 3. oder 4. Jahrhundert, die sagt, dieses hier ist der Raum, wo sich die erste Kirche versammelte und so. Das ist natürlich auch von später die Inschrift, aber zeigt, dass es schon früh hier eine Tradition gab. Dann gibt es dort auch ein Untergeschoss noch, so eine Art Keller, wo man eben sagt, das ist das ursprüngliche Haus der Apostel. Aber jetzt gehen wir zurück zum Abendmahlsaal, einfach für die Vorstellung. Lassen wir das mal bei diesem Bild. Also man will das jetzt nicht entscheiden für euch, welcher Raum der richtige ist. Wir bleiben erstmal bei dem im Hintergrund und wenden uns wieder den Bibeltext zu. Okay, soweit zum Ort. Jetzt kommen wir noch zu dem Termin. Ja? Achso, jetzt lese ich euch erstmal die Geschichte vor. Das hätte ich schon vorher machen sollen. Die steht nämlich in Matthäus 26, ab Vers 17. Aber am ersten Tage der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und fragten: Wo willst du, dass wir dir das Passahlamm zum Essen bereiten? Er sprach: Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Ich will bei dir das Passah feiern mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen, und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder Einzelne ihn zu fragen: Herr, bin ich's? Er antwortete und sprach: Wer die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab es den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Das ist jetzt der Satz, um den es gleich geht. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Also das ist ein Text, da steckt natürlich viel drin. Ihr habt sicherlich schon viele, viele, viele Predigten darüber gehört, deswegen will ich auch gar nicht über alles reden, nicht über Judas und nicht über was da noch so alles drinsteht, ist einiges Interessantes, sondern nur über einen Vers. Aber vorher noch eine Frage: Wie ist das mit dem Abendmahl und dem Passafest? Weil da streiten sich so ein bisschen die Gelehrten, und wenn man so die Bibel liest, könnte man auch erstmal denken, die Bibel widerspricht sich da selber. Denn hier heißt es, am ersten Tag des Passa sprachen sie zu ihm: Ja, wo sollen wir das Passa feiern? Und dann feiern sie dieses Passafest an dem Donnerstagabend. Ja? Und dann ist am Freitag wird Jesus gekreuzigt. Bei Johannes, im Johannesevangelium aber zum Beispiel, heißt es, dass er gekreuzigt wurde am Vortag des Passafestes. Was auch eher wahrscheinlich ist, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass man an dem jüdischen Feiertag, also an dem Passafeiertag, da eine Kreuzigung durchgezogen hätte. Ja? Und Johannes sagt, dass er gekreuzigt wurde um die sechste Stunde, neunte Stunde, also um 3 Uhr nachmittags. Und das war die Zeit, wo die Passahlämmer geschlachtet wurden im Tempel. Und insofern scheint es zu sein, dass die beiden sich da irgendwie widersprechen. Ja? Und manche Lehrte sagen also, ja, wahrscheinlich hat sich Johannes da geirrt. Und das war in Wirklichkeit gar kein Passafest. Also im Grunde haben sich alle, Johannes hat recht, sagen die einen. Und die anderen haben sich geirrt, ja, das war ein ganz normales Abendessen, war gar kein Passafest. Und die anderen sagen, nein, nein, das war ein Passafest. Und Johannes hat das dann hinterher so umgemodelt, dass das so hinkommt, dass er zufällig mit den Lämmern zusammen stirbt. Ja. Also manche sagen, da haben sich die Evangelisten geirrt. Andere, die sich damit ein bisschen ausführlicher beschäftigt haben, haben verschiedene Erklärungen gefunden, die mit Kalenderfragen zusammenhängen. Da gibt es also verschiedenste Ideen, dass eben verschiedene Gruppen in Jerusalem nach verschiedenen Kalendern gefeiert haben. Die einen sagen, vielleicht hat Jesus mit seinen Jüngern nach dem Kalender von Qumran gefeiert, wo dann das Passafest früher war. Die anderen sagen, nein, es lag daran, dass die Leute in Galiläa die Tage anders gezählt haben als die Leute in Judäa, weil man in Judäa eben von Abend zu Abend zählte, aber in Galiläa von Morgen zu Morgen. Und dadurch waren die Tage so ein bisschen anders. Und tatsächlich ist es so, dass in der Mishnah später es so eine variable Zeit gibt von etwa 2 Tagen, weil es so ein bisschen unklar war, wann nun der richtige Tag ist. Also das kann damit zusammenhängen. Es könnte natürlich auch noch anders sein, das wäre jetzt meine Theorie. Ich habe manchmal ein bisschen komische, aber es könnte so sein, und ich glaube, dass es ein kleiner Hinweis in diesem Text hier ist, dass das Passafest tatsächlich am Freitag erst anfing. Also das war quasi der Osttag, so wie Johannes es sagt. Freitagabend war dann Erev Pessach, wo man das Passafest feierte und wo die Lämmer geschlachtet wurden. Und Jesus deswegen hier zu seinen Jüngern sagt, die fragen ihn quasi am Donnerstag, wo sollen wir denn, Klammer auf, morgen, Klammer zu, Passa feiern. Und jetzt überrascht er sie und sagt, geht in die Stadt und sagt, geht zu einem, das ist dann der in diesem Gästehaus, und sagt zu ihm, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Das heißt so viel wie, also die Zeit ist nahe herbeigekommen, das heißt eigentlich mein Zeitpunkt, Kairos steht da im Griechischen, das ist so der, ja, mein Moment ist nahe, ich habe keine Zeit mehr, ja, weil Jesus wusste, dass er am nächsten Tag verhaftet würde oder in der Nacht noch. Und deswegen will ich heute schon Passa feiern mit meinen Jüngern. Ja. Vielleicht hat er ja gesagt, wir feiern quasi das heute Abend, weil morgen würde es ein anderes Passalamm geben. Das, und deswegen hat er die Feier vielleicht vorgezogen. Naja, nur eine Idee von mir. Könnt ihr gleich wieder verwerfen. Aber es wäre eine Idee. Jedenfalls ist es so, dass in dem Text selber ganz, ganz viele Hinweise darauf sind, dass das tatsächlich ein Passafeier war. Das ist auf jeden Fall aus der Beschreibung klar, wenn man sich anschaut. Zum Beispiel bei Lukas sagt Jesus sogar am Anfang, mich hat herzlich danach verlangt, mit euch jetzt Passa zu feiern. Aber es gibt auch noch andere Hinweise. Erstmal überhaupt, dass sie dort zusammen essen in einer Art Familien. Gemeinschaft, weil das Passafest feierte man eigentlich im Familienkreis. Und Jesus hat ja mal zu seinen Jüngern gesagt, ihr seid mir Vater und Mutter und Bruder und Schwester. Und dass dieses Essen von ihm eine symbolische Bedeutung bekommt. Das ist ja auch bei der Passafeier so, dass die verschiedenen Speisen symbolische Bedeutung haben und an bestimmte geistliche Wahrheiten erinnern. Das ist auch bei dem Abendessen von Jesus der Fall. Dann die Tatsache, dass sie unbedingt einen Raum in Jerusalem brauchen für dieses Abendessen, zeigt auch, dass es kein normales Abendessen ist, sonst hätten sie auch in Bethanien feiern können. Dann einige der Worte Jesus, zum Beispiel, dass er das Brot nimmt und sagt, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, weil es gibt natürlich in der Passa-Liturgie gibt es ein ganz ähnliches Wort, wo man das Brot hochhebt und sagt, dies ist das Brot der Bedrückung, das wir in Ägypten gegessen haben. Und da haben wir also auch einen Anklang an das Passafest. Wir haben die Segenssprüche über den Wein, das heißt dort, Jesus nahm den Becher und sprach einen Segen darüber. Und wir haben vor allen Dingen auch am Ende des Essens dann noch, da heißt es ja, als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus in den Ölberg. Und das ist nicht nur einfach so gesagt, so nach dem Motto, da haben sie halt noch gesungen nach dem Essen, sondern das Passafest oder der Sederabend endet ja mit dem sogenannten Hallel, mit einem genau vorgeschriebenen Lobgesang, nämlich die Zusammensetzung aus dem Psalm 113 bis 118, die man dann singt. Und dieser Lobgesang ist hier wahrscheinlich gemeint, den haben sie gesungen. Das ist auch sehr spannend, dafür haben wir jetzt nicht die Zeit, aber ihr könnt das zu Hause mal machen, euch mal den Psalm 118 anschauen, den letzten Psalm dieses Hallel, und mal gucken, wenn man den liest vor dem Hintergrund des grünen Donnerstagsabends und des Weges zum Kreuz, da findet man ganz, ganz viel über, dass die Leute ihn umringen, also dann betet jemand und sagt, die Leute umringen mich und sie stoßen mich zu Boden und alle meine Feinde stehen um mich und spotten. Aber der Herr wird mich nicht dem Tode preisgeben, ich werde nicht sterben, sondern leben und so weiter. Das ist also sehr, sehr spannend, diesen Psalm 118 zu lesen. Also insofern glaube ich auf jeden Fall, dass wir es hier mit einem Passamal zu tun haben, wie auch immer das mit dem Termin sich klären lässt. Und jetzt gibt es eine Sache, die hier neu ist. Und das ist sind diese Worte, dass Jesus hier den Kelch nimmt und den Segen sprach, das ist noch normal. Und dann sagt er, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Das ist ja so ein Kernsatz, ja, des Christentums, der geht bei uns so runter. Ja, da denkt man, naja, klar, alles im Christentum geht um die Vergebung der Sünden. Aber was heißt das eigentlich? Wenn man genau hinschaut, gibt es genau diese Worte zur Vergebung der Sünden in den Evangelien nur zweimal. Nämlich an dieser Stelle und ganz am Anfang, nämlich als Johannes der Täufer erwähnt wird. Da wird gesagt, Johannes der Täufer taufte eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Und das sind die beiden einzigen Male, wo dieses vorkommt. Das ist wie so ein Rahmen am Anfang der Jesusgeschichte und am Ende der Jesusgeschichte. Sowas wie ein Leitmotiv, was quasi am Anfang von Johannes angekündigt wird. Ja? Also diese Taufe ist ja quasi eine Vorbereitung auf die kommende Vergebung der Sünden. Und jetzt an dieser zentralen Stelle taucht genau dieser Satz wieder auf, zur Vergebung der Sünden. Den wollte ich mit euch ein bisschen genauer anschauen. Wo kommt das eigentlich her? Für uns ist das so ein bisschen selbstverständlich geworden. Ja, Lamm und Passa und Schlachten und Vergebung der Sünden. Aber wenn man ein bisschen sich das Passafest anguckt, dann merkt man, das hat gar nichts mit Vergebung der Sünden zu tun, eigentlich. Das Passalamm ist ja gar kein Opferlamm. Ja, es gab natürlich Sünden, also Opfer in der jüdischen Tradition. Es gab auch Opfer zur Vergebung der Sünden. Aber das Passalamm ist nicht so ein Opfer. Und das Passafest hat auch gar nichts mit Sündenvergebung zu tun. Das war überhaupt nicht das Thema an diesem Abend. Insofern bringt Jesus hier ein ganz neues Thema auf den Tisch und ich glaube, das tut er ganz bewusst. Die Teekanne, die jault die ganze Zeit. Naja. Wenn wir jetzt mal diesen nachgehen, manche Christen, und ich arbeite ja so ein bisschen auch an der Doktorarbeit über das Neue Testament, ich habe mich neulich diesem Thema Vergebung der Sünden mal ein bisschen zugewandt, und da gibt es tatsächlich viele christliche Lehrbücher, gerade so aus den 40er und 50er Jahren, die immer ganz stolz sind zu sagen, ja, hier ist die neue Botschaft von Jesus, die Vergebung der Sünden, weil die Juden kannten sowas ja nicht. Ja? Und jetzt kommt also Jesus und bringt hier die neue Botschaft von der Vergebung der Sünden, was natürlich gelinde gesagt Schmarrn ist. Ja? Wir brauchen nur ins Alte Testament zu schauen und merken, dass Vergebung, Gottes Vergebung, eigentlich dort auch schon ein ganz, ganz zentrales Thema ist. Das hat etwas zu tun mit dem Charakter Gottes. Wenn man also mal in die Konkordanz guckt, Vergebung der Sünden, dann findet man ganz viele Passagen, die beschreiben, wie Gott ist. Also ganz bekannt natürlich Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele, was in mir ist, seinen heiligen Namen, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Dann geht es weiter, ja, der dich vom Verderben erlöst und so weiter. Ja, er wird nicht für immer zornig sein. Also da wird beschrieben, wie Gott ist, wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und da wird gesagt, ein zentrales Ding ist, dass er Sünden vergibt. Und auch an einer anderen Stelle, die auch in der jüdischen Tradition sehr, sehr wichtig ist, nämlich 2. Mose 34, das ist die Geschichte, wo Moses auf den Berg geht und sagt, ich will sehen, wie du aussiehst. Und Gott sagt, nein, du kannst mich nicht sehen, aber du kannst hinter mir hergucken. Und dann zieht Gott irgendwie an ihm vorbei und dann hört Moses diese Worte, der Herr ist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte. Da werden also 13 verschiedene Eigenschaften Gottes aufgezählt, die mit Vergebung und Gnade zu tun haben. Und das ist ein ganz, ganz zentrales Motiv der Bibel eigentlich und eine der wichtigsten Charaktereigenschaften Gottes, dass er Sünden vergibt. Und das macht sich natürlich dann auch bemerkbar in zum Beispiel in den Opfern. Ja, es gibt dann, also 3. Mose 4 und 5 wird das zum Beispiel beschrieben. Wenn jemand gesündigt hat, dann kann er Opfer bringen und damit ihm vergeben wird. Und natürlich ganz zentral einmal im Jahr das große Versöhnungstag im Herbst, wo das Thema Vergebung ganz, ganz zentral auch gefeiert wird im Festkalender. Ja. Also insofern war das schon ein ganz, ganz zentrales Thema. Aber, es kommt ein Aber, wenn wir diesen Worten, die Jesus hier sagt, das ist mein Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden, nochmal genauer nachspüren, weil es gibt sehr viele verschiedene Worte für Vergebung der Sünden. Und hier steht also ein Wort, was die Bibel eigentlich an anderen Stellen immer mit Erlass übersetzt. Also nicht Vergebung der Sünden, sondern zum Sündenerlass. Ja, und wenn wir Erlass hören, dann klingelt schon etwas bei uns. Und das ist auch, klingelt auch richtig, denn wenn wir diesem Wort nachgehen, dann kommen wir gar nicht zu diesen anderen Stellen, die ich eben aufgezählt habe, sondern wir kommen vor allen Dingen zu zwei Stellen in der Bibel, die ich mir jetzt hier nicht aufgeschrieben habe, haha. Aber es ist, ich glaube, es ist 2. Mose 25 oder 3. Mose 25, nämlich die Regelung über das sogenannte Erlassjahr. Eine ganz zentrale Einrichtung, alle 7 Jahre, das Erlassjahr, wo eben alle Schulden vergeben werden sollten und auch Gefangene und Sklaven freigelassen werden sollten. Und dann nochmal alle 7 mal 7 Jahre, also alle 50 Jahre, gab es dann das große, wie Luther übersetzt, das Jubeljahr. Das hat nicht so viel mit Jubeln zu tun, oder vielleicht doch, also das ist im Hebräischen das Jovel, daher kommt das deutsche Jubeln wahrscheinlich, das große Erlassjahr, wo eben alle Schuld vergeben wurde, wo Land zurückgegeben wurde, das große Jahr, wo Freiheit verkündet wurde. Ein Jahr, von dem wir annehmen, dass es wahrscheinlich so nur am Anfang gefeiert wurde und dann irgendwann nicht mehr so wirklich durchgehalten wurde. Es war am Anfang einfach auch eine Regelung für die Leute, auch für die Gemeinschaft, dass man ja einfach untereinander auch nicht Schulden ewig anhäuft und auch sich untereinander vergibt. Und es ist aber später in der Bibel auch zu einem geistlichen Bild geworden für noch etwas Größeres, nämlich nicht nur das, was alle 50 Jahre stattfindet, sondern den großen Sündenerlass, das große Erlassjahr Gottes, das in der Zukunft kommt. Also ein Bild für die messianische Zeit. Eine zentrale Stelle ist Jesaja 61, eine bekannte Prophetie des Jesaja, Jesaja 61, 1-2. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen, und ein Jahr, den Tag der Vergeltung unseres Gottes. Ich habe das hier in Englisch ausgedruckt, dummerweise. Aber so ungefähr. Das ist die Stelle aus Jesaja 61, Vers 1-2, die ja auch Jesus an den Anfang seiner Wirkungszeit gestellt hat. Ja? Das heißt, Jesus hat am Anfang seiner Wirkungszeit gesagt, das ist das, wofür ich gekommen bin, um diese Prophetie umzusetzen. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und da schwebt natürlich dieses Wort, Salbung, der Gesalbte, die messianische Zeit, der Messias mit, nicht gesalbt, und dann diese ganzen Dinge zu tun, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, den Gefangenen den Erlass, da taucht dieses Wort Erlass auf, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, und das Jahr der Gnade Gottes auszurufen. Und das heißt, Jesus, indem er jetzt hier im Abendmahl wieder daran erinnert und sagt, dieses Blut wird vergossen, um die Sünden zu erlassen, greift er nochmal darauf zurück. Und er bindet jetzt im Grunde hier in diesem Abendmahl zwei ganz zentrale biblische Ideen zusammen oder Gedanken zusammen, nämlich einmal die Erinnerung an die Freiheitsbefreiung aus Ägypten, das war ja der Sinn des Passafestes. Man erinnerte sich daran, dass das Passalamm geschlachtet wurde und das Blut auf die Türpfosten gestrichen wurde und so die Erstgeborenen verschont wurden. Und dieses ganze Passafest erinnert immer an die ganze Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Das heißt, die Freiheit, die Gott uns früher einmal geschenkt hat. Aber dann, und das ist das, was Jesus hier hineinbringt, ist, dass er sagt, und jetzt kommt das große Erlassjahr, die Vergebung der Sünden. Und vielleicht muss man sich ein bisschen in die Zeit nochmal zurückdenken, um zu verstehen, wie zentral diese Botschaft eigentlich war. Denn ich glaube, dass damals das Passafest im jüdischen Volk ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge gefeiert wurde. Denn man erinnerte sich daran, dass Gott das Volk Israel aus der Gefangenschaft geführt hat, aus Ägypten, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Man erinnerte sich an die große Zeit der Könige, ja, wo man in Israel in einem eigenen Land, in einem eigenen Königreich lebte. Aber natürlich musste man sich dann auch daran erinnern, dass es dieses Königreich nicht mehr gab. Denn wir hatten inzwischen das babylonische Exil und nur wenige waren aus dem Exil zurückgekehrt. Nur ein Teil des Volkes. Es waren immer noch viele verstreut in der Welt, in der Diaspora. Und auch die Rückkehr war ja nun eine, sagen wir mal, nicht ganz so glanzvolle. Viele haben immer gesagt, der neue Tempel, so wie er jetzt ist, das ist gar kein Vergleich mit dem Tempel, wie er früher mal war. Man hatte keine staatliche Unabhängigkeit, man war immer noch unter Fremdherrschaft der Römer. Ja. Und viele lebten sicherlich mit diesem Gefühl, dieses Exil ist eigentlich noch nicht wirklich vorbei. Wir haben noch nicht wirklich wieder die ganze Wiederherstellung dessen, was Gott uns eigentlich mit seinem Bund versprochen hat. Und viele haben das verbunden mit diesem Gedanken der Schuld. Das ist ja schon im Alten Testament, dass man versucht, mit dieser Frage umzugehen, warum ist das eigentlich passiert, dass Jerusalem zerstört wurde, dass wir ins Exil geführt wurden, dass die Babylonier uns gefangen genommen haben. Und die biblischen Texte sagen, das hat etwas zu tun mit der Schuld unseres Volkes. Weil wir von Gott uns entfernt haben, ist uns das passiert. Und wenn wir zu Gott zurückkehren, dann wird er uns die Sünden vergeben und uns wiederherstellen. Und in diesem Prozess sind wir in der Zeit Jesu eigentlich noch. Natürlich war das babylonische Exil jetzt inzwischen vorbei, aber irgendwie war es auch nur so halb vorbei. Man war ja immer noch unter Fremdherrschaft. Die Römer waren immer noch da. Ja, viele Leute waren noch nicht zurückgekehrt aus dem Exil. Und so hing, glaube ich, immer noch so dieses Gefühl oder diese Frage im Raum, hat Gott eigentlich wirklich vergeben? Gilt eigentlich Gottes Bund noch? Stimmen eigentlich die Zusagen noch, die die Bibel gegeben hat? Und deswegen gab es, glaube ich, auch eine verstärkte Erwartung der messianischen Zeit. Wir warten auf den Tag, dass Gott kommt und wirklich sagt, ja, eure Sünden sind vergeben, der Bund gilt, ihr seid mein Volk, ich stehe zu euch, es gibt keine Strafe. Ja? Und an diese Erwartung knüpft Jesus jetzt an und sagt, dieser Zeitpunkt ist jetzt da. Als er sagt, mein Zeitpunkt ist nahe, dann meint er diesen Zeitpunkt, den wir morgen feiern, nämlich Karfreitag. Er sagt, mein Zeitpunkt ist nahe. Und er sagt in diesem Abendmahl hinter diesem Kelch und sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut zum Erlass der Sünden. Also das, was wir erwarten von Gott, nämlich die Vergebung unserer Sünden, das Erlassen der Schuld, die Zuwendung Gottes, die Erneuerung des Bundes, das sagt Jesus, wird durch meinen Tod geschehen. Und insofern ist das eine ganz große Aussage, die er da so macht, inmitten dieses Fisches und inmitten dieses Mahles, weil er natürlich ganz, ganz viele Hoffnungen hier anspricht, die auch die Jünger hatten und viele Leute da. Und diese Hoffnung auf ein Vergeben der Schuld und eine Erneuerung des Grundes, diese Hoffnung wird Wahrheit werden. Und was Jesus im Grunde sagt, ist, dass er selber als der Gesalbte Gottes, als Teil des Volkes Israel, jetzt diesen Weg geht, den das Volk Israel eigentlich auch gegangen ist. Nämlich diesen Weg ins Exil, durch das Leiden, hindurch in die Errettung, in die Gemeinschaft mit Gott. Er wird diesen Weg gehen, die Via Dolorosa. Er wird ins Exil gehen, also in die Ablehnung, in den Tod, in das Leiden, in die Verspottung, so wie sein Volk im Exil ist. Er wird unter den Unterdrückern leiden, so wie sein Volk unter den Unterdrückern leidet. Und er sagt selber, er trägt damit die Sünden, so wie viele im Volk dachten, dass sie immer noch an den Sünden tragen. Aber er sagt auch, er bringt dadurch Freiheit, er bringt dadurch Befreiung. Weil er sagt, nicht mehr ihr sollt leiden unter den Sünden, sondern ich werde leiden. Und damit sagt Gott selbst, ich möchte euer Leiden auf mich nehmen, damit ihr nicht mehr leiden müsst, sondern frei sein könnt. Es bleibt am Ende noch die Frage, was bedeutet das eigentlich für uns heute? Die Geschichte von damals? Und ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist, dass wir ein bisschen besser verstehen, was Jesus damals eigentlich sagen wollte. Und das Zweite ist, dass wir verstehen, was er uns heute sagen will. Was wir damals, was glaube ich wichtig ist, dass wir verstehen, was Jesus damals sagen wollte, hat etwas zu tun mit der Beziehung auch zwischen Juden und Christen. Und zwischen Alten Bund und Neuen Bund. Weil viele Leute lesen die Geschichte von Jesus so, als ob sie sagen, aha, Jesus kommt, bringt quasi den neuen Glauben und damit ist der alte Glaube abgeschafft. Oder irgendwie jetzt wertlos oder wird dadurch abgelöst. Oder man sagt, Jesus redet hier vom neuen Bund in seinem Blut Und das heißt, dass der alte Bund ja jetzt egal ist. Ja, es gibt ja jetzt einen neuen. Manche sagen sogar, das ist ein Gegensatz. Jesus will hier sagen, aha, das ist der neue Bund. Und diesen alten Bund, den die Juden haben, der ist jetzt, also quasi, das ist der falsche. Ja? Jetzt gibt es einen neuen. Und das ist eigentlich Unsinn, weil er will genau das Gegenteil sagen. Er sagt, in meinem Blut wird der alte Bund erneuert. Der Bund, den Gott mit seinem Volk gesprochen hat, der gilt. Und der wird jetzt, weil manche vielleicht gesagt haben, wer weiß, ob der noch gilt, ja, wir sind immer noch im Exil und irgendwie ist alles nicht so, wie es sein soll. Und Jesus sagt, nein, Gott wendet sich euch in Gnade zu und dieser Bund, den Gott mit euch geschlossen hat, den will er erneuern. Und das ist die biblische Idee vom neuen Bund. Ein neues Aufrichten der Zusagen Gottes, der Verheißung Gottes, der Gnade Gottes. Also das ist nicht als Gegensatz gedacht, sondern als Erfüllung, als Bestätigung. Und Jesus bindet also hier die Passa-Erinnerung, die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, der war ja verbunden mit dem Bundesschluss auf dem Sinai. Er sagt, hier war die Befreiung aus Ägypten und Gottes Bundesschluss, das ist eigentlich das, was heute wieder passiert, nämlich die Befreiung von Schuld und eine Erneuerung des Bundes. Das gehört beides zusammen. Und das Zweite, warum das wichtig ist, ist, glaube ich, für uns persönlich. Dass nämlich diese Zusage jedem von uns so gilt. Wir hören sie ja immer wieder, wenn wir zusammen Abendmahl feiern, dass gesagt wird, Jesus nahm den Kelch, sprach den Lobpreis und sagte, nehmt und trinkt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Und damit merken wir, dass wir heute Teil sind dieser großen Geschichte Gottes mit seinem Volk. Dass wir Teil eines größeren Ganzen sind. Wir haben vielleicht die Erfahrung des Exils nicht persönlich gemacht. Ja? Das ist lange her, ja? Und wir waren nie in Babylonien. Aber ich glaube, dass wir in unserer Seele oder in unserem Inneren auch die gleiche Erfahrung kennen. Auch in unserer Lebensgeschichte vielleicht. Dass wir vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt auch schon mal einen Anfang mit Gott gemacht haben. Dass wir erlebt haben, wie er uns befreit hat, wie er uns gerettet hat, wie er uns hineingenommen hat in einen Bund, ja, in eine Gemeinschaft. Und dann sind wir vielleicht andere Wege gegangen. Und wir haben nicht alles so gemacht, wie wir hätten wollen. Wir haben uns vielleicht nicht immer so um Gott gekümmert. Manches ist schiefgelaufen. Und manchmal denkt man dann so, vielleicht gilt es eigentlich alles noch. Steht eigentlich Gottes Bund noch mit mir? Gelten eigentlich seine Zusagen noch? Gilt eigentlich seine Gnade noch? Wie lange ist Gott eigentlich gnädig? Wie viel kann ich eigentlich verkehrt machen, dass Gott mich immer noch annimmt? Ich glaube, dass wir selber auch oft in dieser Frage stehen. Und deswegen ist es so wichtig, diese Worte von Jesus zu hören. Dass er sagt, hier, dafür gebe ich mein Leben, um euch zu sagen, das ist Gottes Bund mit euch. Und das ist das Angebot des Erlassjahres, der Sündenvergebung. Dass Gott sagt, was da hinten ist, ist vergessen, ist vergeben. Du kannst neu zu mir kommen und mein Bund mit dir gilt immer noch. Deine Sünden sind dir vergeben, wie das Jesus manchen Leuten zugesagt hat, die er geheilt hat. So sagt er das jedem von uns. Jesus will in diesem Abendmahl, aber das ist natürlich in seinem Tod, seinen Bund mit dir erneuern. Und er will dich in die Freiheit führen. In die Freiheit dieses Jubeljahres, das natürlich immer auch ein Ausblick ist auf die große messianische Zeit, am Ende der Zeiten. Und insofern gehören, glaube ich, die Feier von Ostern und die Feier von Passa sehr eng zusammen. Ja, nämlich das, was Jesus hier zusammenbindet. Die Erinnerung an das Befreiende, was Gott getan hat in der Vergangenheit und der Ausblick auf die befreiende Zukunft. Und auf diesem Wege die Zusage, dass Gott die Schuld vergibt, dass Gott uns frei macht. Das ist, glaube ich, das, was in diesen wenigen Worten hier, die aber, glaube ich, sehr zentral sind im ganzen Neuen Testament, drinsteckt. Und in diesem Sinne wollte ich euch ein Chag Sameach und ein gesegnetes Osterfest wünschen. Ich hoffe, dass ihr das in den nächsten Tagen ja nochmal erlebt, vielleicht durch Predigten, die ihr hört, oder wenn ihr irgendwo im Gottesdienst seid oder irgendwo was mitkriegt von den Festlichkeiten, dass ihr euch erinnert, das hat Jesus getan, um seinen Bund zu erneuern und uns zu sagen, eure Sünden sind euch vergeben. Ihr könnt mit Gott immer neu anfangen und die Freiheit der Kinder Gottes erleben.